Wir beginnen heute mit einer Momentaufnahme Deutschlands, die also auf den ersten Blick wirklich voller Widersprüche steckt. Auf der einen Seite, da haben wir eine Umfrage unter Finanzvorständen, die eine, Zitat, herbstlich trübe Stimmung beschreibt.
Ja.
Und dem Standort Deutschland ein, naja, ziemlich schlechtes Zeugnis ausstellt. Auf der anderen Seite liegt ein detaillierter Plan auf dem Tisch, der genau das Gegenteil fordert.
Nämlich massive, zukunftsgerichtete Investitionen, vor allem in unser Verkehrssystem.
Genau, und genau diese beiden Pole schauen wir uns für Sie heute mal genauer an.
Die Grundlage dafür sind zwei Dokumente, die Sie uns geschickt haben. Erstens der Deloitte CFO Survey vom Herbst 2025. Der lässt uns quasi direkt in die Chefetagen der deutschen Wirtschaft blicken.
Und das zweite?
Und zweitens ein Bericht von Agora Verkehrswende und Dezernat Zukunft. Und er zeigt sehr, sehr konkret auf, wie man ein zukunftsfähiges Verkehrssystem finanzieren könnte.
Unsere Mission ist es also, diese beiden Perspektiven zusammenzubringen. Wir wollen verstehen, warum ist die Stimmung so schlecht?
Genau.
Und könnten diese vorgeschlagenen Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur vielleicht genau die Antwort auf die Krise sein, die die Unternehmen beklagen?
Das ist die große Frage.
Fangen wir mal bei der Stimmung an. Der Deloitte-Bericht spricht zwar von einer leichten Erholung der Geschäftsaussichten, aber wenn man da genauer hinschaut, tut sich ein tiefer Graben auf.
Das ist der entscheidende Punkt. Der Gesamtindex für die Geschäftsaussichten ist mit plus 1% gerade so im positiven Bereich.
Okay.
Das ist aber eine total trügerische Zahl, denn sie verschleiert eine massive Spaltung. Auf der einen Seite haben wir boomende Dienstleistungssektoren.
Mhm.
Die Technologiebranche zum Beispiel, angetrieben vom KI-Hype, meldet einen Indexwert von plus 33%. Das Bankwesen liegt bei plus 27%.
Wow.
Und auf der anderen Seite steht das verarbeitende Gewerbe, also quasi das Herz der deutschen Wirtschaft, mit minus 3%, tief im Keller.
Okay, also die klassischen exportorientierten Branchen.
Genau die. Die leiden massiv unter fehlender Nachfrage, sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland.
Moment mal, die Dienstleister boomen, die Industrie leidet. Das klingt ja nach einer Spaltung, die wir eigentlich seit Jahren beobachten. Ist das hier wirklich was Neues oder sehen wir in den Zahlen nur eine dramatische Verschärfung eines alten Problems?
Es ist eine Verschärfung, die eine neue Qualität erreicht. Das sehen wir vor allem, wenn es um ganz konkrete Entscheidungen geht.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel bei den Arbeitsplätzen. Über 3/4 der Unternehmen im Maschinenbau und in der Automobilbranche planen, in den nächsten 12 Monaten Stellen abzubauen.
Über 3/4.
Ja, das ist keine vage Befürchtung mehr. Das ist eine knallharte Ansage.
Und diese Ansage wird ja wahrscheinlich durch die Investitionspläne untermauert, oder? Wer Jobs abbaut, investiert in der Regel auch nicht.
Ganz genau. Diese Zweiteilung der Wirtschaft, die setzt sich da fort. Während Dienstleister mehr investieren wollen, ziehen die Industrieunternehmen die Handbremse an.
Wie schlimm ist das da?
Besonders drastisch ist es im Maschinenbau, wo der Index für geplante Investitionen bei minus 24% liegt.
Minus 24?
Wir sehen also eine Wirtschaft, die in zwei Geschwindigkeiten fährt. Vorne die digitalisierten Dienstleister, die Gas geben, und hinten die traditionelle Industrie, die ja fast zum Stillstand kommt.
Diese Spaltung muss ja Gründe haben. Wie sind die Unternehmen denn den Standort Deutschland insgesamt? Bleibt man hier, weil man muss oder weil man will?
Das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort der CFOs ist, Hand aufs Herz, ziemlich ernüchternd. 55% sagen, Deutschland sei in den letzten 2 Jahren als Investitionsstandort unattraktiver geworden.
Über die Hälfte.
Ja. Und was hier besonders fasziniert, man könnte ja meinen, dass Kriege und Krisen anderswo den sozusagen sicheren Hafen Deutschland wieder attraktiver machen.
Stimmt.
Aber das Gegenteil ist der Fall. Nur eine kleine Minderheit sieht das so. Die meisten orientieren sich aktiv weg.
Wohin?
Nach Europa, aber ganz gezielt auch nach Indien und Südostasien.
Das ist aber noch eine, sagen wir, allgemeine Einschätzung. Wie konkret wird es denn, wenn man fragt, wo seht ihr euer Unternehmen in 2 Jahren?
Und da werden die Zahlen wirklich dramatisch. Stellen Sie sich das mal vor. Aktuell haben 85% der befragten Unternehmen ihr operatives Zentrum, also ihr Headquarter, in Deutschland.
Okay, 85%?
In 2 Jahren planen das weniger als die Hälfte.
Was?
Ja. Das ist ein gewaltiger Aderlass an Steuerungszentralen. Und noch extremer wird es bei der Produktion im verarbeitenden Gewerbe.
Jetzt bin ich gespannt.
Der Anteil der Unternehmen, die hier produzieren, soll von heute 77% auf nur noch 28% sinken.
Moment mal. Von über 3/4 auf unter 1/3? In nur 2 Jahren? In der Automobilindustrie ist der prognostizierte Rückgang ja von 80 auf nur noch 13%?
Genau.
Ist das eine realistische Prognose? Oder ist das vielleicht auch ein Stück weit eine Drohkulisse der CFOs, um, naja, politischen Druck aufzubauen? Wie verlässlich sind solche Umfragewerte?
Das ist ein berechtigter Einwand. Natürlich spiegeln solche Zahlen auch immer die aktuelle Stimmung wider und, klar, können als politisches Druckmittel genutzt werden.
Aber
man darf sie nicht unterschätzen. Sie zeigen eine tiefgreifende Frustration und einen, ja, fundamentalen Vertrauensverlust. Selbst wenn am Ende nicht 80% der Autoproduktion abwandern, zeigt die bloße Absicht, dass die Unternehmen ihre langfristige Zukunft nicht mehr selbstverständlich in Deutschland sehen. Das Fundament bröckelt.
Und was sagt die Politik dazu? Es gibt ja Versuche gegenzusteuern, zum Beispiel mit dem Fiskalpaket der Bundesregierung. Also so ein Bündel aus Investitionshilfen, Steuererleichterungen. Kommt das bei den Unternehmen überhaupt an?
Laut dieser Umfrage so gut wie gar nicht.
Ernsthaft?
Nur 14% erwarten einen direkten positiven Impuls. Und wenn wir wieder auf das Sorgenkind, das verarbeitende Gewerbe, schauen,
geben 3/4 an, dass sie überhaupt keinen Effekt erwarten.
Exakt. Das ist der eigentliche Knackpunkt. Die Umfrage legt nahe, dass es hier nicht um ein paar Steuersenkungen geht. Die Probleme, die die CFOs sehen, Energiekosten, Bürokratie, Fachkräftemangel, sind so fundamental, dass so ein Konjunkturpaket wie ein kleines Pflaster auf einer großen Wunde wirkt.
Die Politik scheint also an der gefühlten Realität in den Chefetagen vorbei zu regieren.
So legt es die Quelle nahe, ja?
Okay, es sind also nicht nur die große Politik oder der Weltmarkt. Die Quellen deuten ja an, dass es auch im Inneren der Unternehmen knirscht, gerade in den Finanzabteilungen.
Ja, und das ist ein oft übersehener Aspekt. Klar, der Fachkräftemangel ist bekannt, den beklagen 45%. Aber fast ebenso viele, nämlich 42%, berichten über eine nachlassende Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeitenden.
Mhm.
Und 39% sehen eine starke Zurückhaltung, wenn es um die Nutzung neuer digitaler Technologien geht. Das ist quasi eine innere Bremse, die die Transformation ausbremst.
Diese Zurückhaltung bei der Digitalisierung finde ich erstaunlich. In einer Zeit, in der wirklich alle davon reden.
Absolut.
In der Konsumgüterindustrie sehen das ja sogar 69% als Problem. Was bedeutet das denn ganz konkret im Arbeitsalltag?
Die Folgen sind direkt im Geldbeutel spürbar. Knapp die Hälfte der CFOs beklagt steigende Kosten, weil Prozesse ineffizient bleiben. 39% sagen, wichtige Transformationsprojekte verzögern sich.
Verstehe.
Und über 1/3 sieht sogar Qualitätseinbußen. Richtig kritisch wird es, wenn wir wieder auf die Automobilindustrie blicken.
Was ist da los?
Jeder 5. Finanzvorstand dort sieht die Akzeptanz der eigenen Abteilung im Unternehmen gefährdet.
Das müssen Sie erklären.
Das heißt, die Abteilung, die das Geld steuert und die Zukunft planen soll, verliert an internem Einfluss, weil sie als zu langsam und eben nicht digital genug wahrgenommen wird.
Okay, das ist ein Punkt, bei dem ich aufhorche. Die Probleme sind also auch hausgemacht. Was ist denn die Antwort der CFOs darauf? Mehr Gehalt, bessere Kantine, flexiblere Arbeitszeiten?
Die Antwort ist erstaunlich eindeutig und lautet Technologie, nicht primär der Mensch.
Ah.
2/3 planen, Prozesse durch künstliche Intelligenz und Automatisierung massiv zu beschleunigen. Parallel sollen die Mitarbeitenden natürlich weitergebildet werden, das klassische Upskilling.
Aber der Fokus liegt klar auf der Technik.
Absolut. Das zeigt sich auch bei der Personalsuche. Man sucht gezielt nach digitalen Fähigkeiten, gerne auch im Ausland. Jeder 5. CFO rekrutiert bereits im Ausland für Stellen hier in Deutschland.
Und was ist mit erfahrenen Leuten hier?
Das ist es ja. Was wirklich auffällt, das enorme Potenzial von älteren Arbeitskräften oder erfahrenen Quereinsteigern wird kaum genutzt. Man setzt lieber auf neue, junge, digital affine Leute und hofft, dass die Technik den Rest erledigt.
Wir haben jetzt also eine lange Liste an Problemen. Düstere Stimmung, Investitionsstau, eine beginnende Abwanderung und interne Bremsen.
Genau.
Der 2. Bericht, den Sie sich angeschaut haben, schlägt ja einen ganz anderen Ton an. Er redet nicht über die Krise, sondern über einen massiven Aufbruch.
Genau, er ist quasi der Gegenentwurf. Der Bericht von Agora Verkehrswende argumentiert, dass Deutschlands marodes Verkehrssystem von kaputten Brücken bis zu unpünktlichen Zügen einer der größten Bremsklötze für die Wettbewerbsfähigkeit ist.
Das spürt ja jeder, der mal unterwegs ist.
Absolut. Jeder, der in letzter Zeit mal versucht hat, mit dem Zug pünktlich von A nach B zu kommen oder über eine der großen Rheinbrücken gefahren ist, spürt ja am eigenen Leib, was die Experten hier mit Sanierungsstau meinen.
Mhm.
Es geht ihnen aber nicht nur darum, Löcher zu stopfen. Es geht darum, ein komplett neues, klimaneutrales und leistungsfähiges System für die Zukunft zu bauen.
Also ein proaktiver Masterplan statt reaktiver Flixschusterei.
Genau das.
Was sind denn da die zentralen Hebel? Einfach nur mehr Geld ins System pumpen kann ja nicht die alleinige Lösung sein.
Nein, es geht vor allem um eine neue Prioritätensetzung. Der erste und wichtigste Punkt ist eine klare Regel. Erhalt vor Neubau, Schiene vor Straße.
Also nicht die 10. neue Ortsumgebung bauen, solange die wichtigen Hauptstrecken bröckeln.
Genau. Zweitens sollen neue Finanzierungsquellen her. Die Experten schlagen eine Ausweitung der Lkw-Maut vor und denken auch laut über eine Pkw-Maut nach.
Oha.
Ja, um die wegbrechenden Einnahmen aus der Mineralölsteuer in Zukunft zu ersetzen.
Eine Pkw-Maut ist ja in Deutschland immer ein heißes Eisen. Aber da gibt es ja noch einen Vorschlag, der wirklich eine strukturelle Änderung wäre. Ein eigener Fonds für die Bahn, losgelöst vom Bundeshaushalt.
Richtig.
Was würde das in der Praxis bedeuten? Wäre das wirklich der große Wurf, um Bauprojekte zu beschleunigen?
Das könnte es sein. Die Idee dieses Eisenbahninfrastrukturfonds ist, die Finanzierung aus dem jährlichen Gerangel um den Bundeshaushalt herauszulösen.
Macht Sinn.
Bauprojekte für die Schiene dauern oft 10, 15 Jahre. Wenn man jedes Jahr neu um Geld betteln muss, kann man nicht verlässlich planen. Ein solcher Fonds würde eine überjährige sichere Finanzierung garantieren.
Und den Baufirmen die Sicherheit geben, die sie brauchen.
Genau, um Kapazitäten aufzubauen. Ein weiterer Punkt ist eine Reform des sogenannten Trassenpreissystems. Das ist im Grunde die Maut, die Züge für die Nutzung der Schienen zahlen müssen.
Und wenn die sinkt?
Wird der Transport per Bahn günstiger und damit eine echte Alternative zum Lkw?
Und wie passt die Automobilindustrie, das Sorgenkind aus der ersten Umfrage, in dieses Bild? Die verlagern ja gerade ihre Produktion und scheinen nicht auf den Ausbau der Schiene zu warten.
Für die gibt es ganz gezielte Vorschläge, die direkt an den Sorgen der CFOs ansetzen. Es geht um eine temporäre Anschubfinanzierung für den Kauf von E-Autos, um den Heimatmarkt zu stärken.
Okay.
Um den massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur, gerade auch für LKWs. Und, ein ganz wichtiger strategischer Punkt, der Aufbau einer europäischen Batteriezellfertigung.
Um die Abhängigkeit von Asien zu reduzieren.
Exakt. Das zielt direkt darauf ab, die Abhängigkeit zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz der heimischen Wirtschaft zu stärken. Das ist eine direkte Antwort auf die geopolitischen Risiken, die die CFOs beklagen.
So, was bedeutet das jetzt alles? Was nehmen wir für Sie aus diesen beiden sehr unterschiedlichen Dokumenten mit? Auf der einen Seite die Symptome, die die CFO-Umfrage zeigt. Pessimismus, Investitionsstau.
Und eine beginnende Abwanderung der Industrie.
Richtig.
Und auf der anderen Seite eine mögliche Therapie, die der Verkehrsbericht liefert. Massive, gezielte und vor allem langfristig geplante Investitionen. Hier prallen also zwei Welten aufeinander.
Das tun sie.
Auf der einen Seite die Unternehmen, die jetzt kurzfristig auf die Bremse treten und vorsichtig sind, weil das Fundament bröckelt. Und auf der anderen Seite die Experten, die sagen, wenn wir jetzt nicht genau in dieses Fundament unsere Infrastruktur massiv und langfristig investieren, dann haben wir in Zukunft ein Riesenproblem.
Das hinterlässt uns mit einem letzten Gedanken für Sie. Die Quellen zeichnen uns das Problem und einen potenziellen, sehr teuren Lösungsweg. Aber sie werfen eine entscheidende Frage auf, die unbeantwortet bleibt.
Und die wäre?
Wenn der Privatsektor, wie die CFOs andeuten, zögert, in die Zukunft Deutschlands zu investieren, können dann öffentliche Investitionen allein überhaupt ausreichen, um das Ruder herumzureißen und die Attraktivität des Standorts wiederherzustellen?